zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Eine Viertelstunde ist nicht lang. Ich möchte trotzdem vorweg eine persönliche Bemerkung loswerden. Also wir haben es gerade schon gehört, mein Gesundheitszustand ist nicht ideal. Als wir die Veranstaltung planten, war mir nicht klar, dass ich im November eine relativ schwere Hirnoperation durchmachen müsste. Die hat auch meine Sprachsteuerung geschrammt. Seitdem lerne ich wieder zu sprechen und habe nicht das Tempo meiner gesunden Mitstreiter und auch nicht die Flexibilität. Also ich appelliere da sozusagen an ihr solidarisches Verständnis. Okay, Einstieg mit Kant. Das wird sehr kurz sein. In erster Linie, um eine Klarstellung durchzuführen, kann man das bitte reinholen? So, Einstieg mit Kant, und zwar auch im Blick auf die erste Frage, die dann, wie wir schon gehört haben, die zweite Runde einleiten wird. Das Recht ist nämlich von vornherein auch mit einem Schwert verbunden. Das sagt Kant, Recht ist mit der Befugnis zu zwingen verbunden, und von daher muss man jetzt aufpassen, sich nicht in eine falsche Alternative hier zu verrennen, die man ganz unterschiedlich verbalisieren kann, zum Beispiel als Softpower, Recht, versus Hardpower, Polizei und Militär. Recht ist immer auf Durchsetzbarkeit angelegt, ist aber in seiner Legitimation nicht davon abhängig, dass diese Durchsetzbarkeit auch wirklich funktioniert. Also der richtige Begriff wäre, die richtige Alternative wäre nicht wie hier, sondern legitime Macht, legitime Zwangsmacht versus nackter Zwang. Ja, das ist sozusagen das, worum es geht, rechtliche Einbindung, aber eben auf Durchsetzbarkeit angelegt. Die Menschenrechte haben eine moralische Autorität, die übrigens unabhängig davon ist, wie viele Staaten sie ratifizieren. Das zeigt schon der Einstieg in die UN-Erklärung von 1948. Der erste Satz in der Präambel lautet nämlich Recognition of the inherent dignity of all members of the human family. Das wird im Deutschen, die Human Family kommt im Deutschen nicht vor. Ich habe es hier sozusagen mal wörtlich übersetzt, aber die offizielle deutsche Fassung kennt diese wunderbare Metapher gar nicht. Ja? Anerkennung der inhärenten Würde aller Mitglieder der menschlichen Familie. Anerkennung. Und die Würde ist inhärent, also das ist jetzt nicht ein Etikett, über das wir verhandeln können, dass wir uns wechselseitig zugestehen, in einer Art vertragstheoretischer Struktur, sondern ist mit dem Menschsein des Menschen sozusagen gebunden. Und Menschenwürde kann vieles bedeuten. Es bedeutet im Kontext der Menschenrechte vor allem, dass Menschen allesamt Adressaten sind von normativen Erwartungen. Also ein Stück weit ist es enttäuschungsresistent, weil natürlich die Wirklichkeit so ist, dass diese Erwartungen nicht immer voll erfüllt werden, aber dann reagieren wir darauf mit Vorwürfen, mit Empörung, möglicherweise auch mit strafgerichtlichen Prozessen, und das zeigt ja, dass die Erwartung immer noch besteht. Ja? Also das ist sozusagen die Grundlage von Normativität überhaupt, und die Menschenrechte haben den Sinn, das sozusagen explizit zu formulieren und damit tatsächlich Normativität insgesamt zu stärken. Vorzüge einer menschenrechtlich zentrierten Ordnung. Ich werde es gleich noch ein bisschen ausführlicher an der Gegenprobe auch deutlich machen. Also der Begriff, den ich hier sehr stark machen möchte, ist Vertrauen. Und das können wir alle im Moment beobachten, wie Donald Trump Vertrauen verspielt. Also auch gewachsene Beziehungen zerstört oder jedenfalls Belastungsproben unterzieht, wie man sie sich nicht hat vorstellen können bis vor kurzem. Vertrauen ist also etwas, was man erarbeiten muss, wozu es auch Regeln braucht und Regeln, die gelegentlich überwacht werden, und zwar durch unabhängige Gerichte aber eben auch durch andere Gremien und auf der Grundlage von sorgfältig recherchierten Fakten. Es braucht also auch Wissenschaft, Journalismus und andere. So, jetzt komme ich zur vorletzten Folie. Schwäche autokratischer Regime. Autokratische Regime sind Regime der Illusion. Also autokratische Politik ist Illusionspolitik, und das wird besonders schön formuliert in einer Fabel, die Sie wohl alle kennen, nämlich von des Kaisers neuen Kleidern. Dieses Märchen von Andersen. Ja? Also der Kaiser ist ja in Wirklichkeit nackt. Aber alle verbeugen sich vor ihm und loben sein wunderschönes neues Gewand. Und er glaubt es dann. Er sieht zwar im Spiegel, da ist nichts. Aber wenn man dann täglich solche Verbeugungen erlebt, ist man in der Gefahr, selber sich in diese Illusionsgewebe hineinverstricken zu lassen. Und das hat natürlich etwas hochgradig Künstliches und ist deshalb auch gefährdet. Also diese Fabel endet ja damit, dass am Ende das Lachen eines Kindes das Gewebe der Lügen und der Illusionen und der Komplizenschaft mit einem Schlag zerreißt. Ja? Und dann ist es vorbei. Und das kann ganz schnell passieren. Und deshalb die Künstlichkeit inszenierter Perfektion muss sozusagen, die muss immer wieder verdrängt werden. Deshalb sind autokratische Regime angewiesen auf eine Propagandakulisse, und die gilt es aufrechtzuerhalten, nicht nur gegen politische Kritik von Oppositionellen, sondern auch gegen unabhängige Sachinformationen, zum Beispiel zum Thema Coronavirus in China. Das ist ein, glaube ich, sehr plausibles Beispiel, wo eine unabhängige Untersuchung nie hat stattfinden dürfen. Und also mir ist der Ariadnefaden gerade entglitten, den ich durch das Labyrinth meiner Sprachstörungen selber gewoben habe. Aber das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, dass es passieren kann. Aber es braucht deshalb also immer wieder eine Unterdrückung, nicht nur politischer Kritik, sondern auch unabhängiger Sachinformationen. Und das geschieht durch Kameras, Spione, überall in der Gesellschaft. Also die bewusste Zersetzung der gesamten Gesellschaft durch autokratische Regierungen, die ja nicht nur Angst verbreiten, sondern denen selber die Angst im Nacken sitzt. Das ist der Punkt. Ja? Die sind ja nicht nur selber angsterregend, sondern die sind selber auch von der Angst getrieben, weil man ja sehen kann, wie schnell es passiert. Siehe jetzt Assad, das jüngste Beispiel. Oder siehe Gaddafi, siehe Honecker, ne? Das ging ja auch relativ schnell. Oder noch schneller Ceausescu. Ne? Also die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Also das Ceausescu-Regime, wie schnell das ging. Also da versammelten sich Leute unter dem Balkon seines Palastes, und er hat dann noch, wie der Papst, segnen wollen, ja, also die Hände ausgebreitet. Also dann merkt er plötzlich, die wollten seinen Kopf, und die Gesichtszüge entglitten, die entgleisten. Ja. 24 Stunden später oder 48 Stunden später standen er und seine Frau vor einem Erschießungskommando. Das kann ganz schnell passieren, und deshalb ist autokratische Herrschaft notorisch ängstlich, also weil der Machtverlust nicht nur bedeuten kann, von der Regierung in die Opposition zu wechseln, sondern von der Regierung ins Nichts, geht der totale Absturz. Machtverlust ist etwas, was nicht sein darf und trotzdem ständig sein kann. Ja? Und deshalb entwickeln autokratische Machthaber eine sehr feine Nase für Illoyalität, wo immer sie auch hinter freundlichen Gesichtern verborgen sein mag. Ja? Das ist das Gegenteil von Vertrauen. Es ist sozusagen eine Politik des permanenten Misstrauens, der permanenten Zersetzung, wo dann also auch Geheimdienste gesplittet werden. Das Imperat wird auch auf die eigenen Machtmittel und Machtinstrumente bezogen. Also die Fragmentierung der Öffentlichkeit bezieht auch die eigenen Machtinstrumente mit ein. Und am Ende, wie viel glücklich pensionierte Autokraten gibt's? Kennen Sie irgendeinen? Also, ich glaube, Sulla war so einer. Ne? Und das ist immerhin 2000 Jahre zurück. Ne? Sulla hat sich tatsächlich dann irgendwann zurückgezogen, nach einigen Jahren der Diktatur. Aber Nazarbayev, ne? Nazarbayev, ich war ja in Astana gewesen, auch für die UNO in Aserbaidschan, ein 30 Jahre Herrscher, der dann am Ende sich eine eigene Pyramide gebaut hat. Ja? Also ein guter Autokrat gibt sich ja nicht mit einem Palast zufrieden, mit einem Märchenpalast, der braucht auch eine Pyramide. Das Interessanteste fand ich, man kann da reingehen, aber es ist alles nur Plastik. Es ist alles künstlich. Ne? Also, und das kann mir so bezeichnend vor. Ne? Ein Garten in der Pyramide aus Plastikblumen. Aus Plastikblumen. Die riechen nicht. Die fühlen auch nicht. Ja? Man kann sie auch nicht fühlen. Also deshalb, also diese Künstlichkeit einer forcierten Loyalität muss sozusagen ständig verdrängt werden durch eine Kontrollpolitik, durch Propagandakulisse. Und Putins ovaler Riesentisch übrigens war für mich auch immer ein unfallwilliges Symbol der Realitätsentfremdung, die Kehrseite dessen ist. Also am Ende fallen die ihrer eigenen Propaganda zum Opfer. Es gibt da keinen Reality-Test mehr. Freie Wahlen, unabhängige Sachaufklärung, unabhängige Meinungsumfragen, das gibt's alles nicht mehr. Ja? Und Deals zwischen Diktatoren sind möglich. Aber Diktatoren wissen ja, dass Diktatoren lügen. Ne? Und also schon deshalb, schon aufgrund eigener Erfahrung, weil sie ja selber Meister der Lüge sind, ja, dürfte es schwierig sein, dass sie untereinander wirklich vertrauensvolle Beziehungen finden. So, jetzt kommen die aktuellen Aufgaben und dann ist auch Schluss. Also, wir brauchen mehr EU als je zuvor. Und zwar warum? Weil die EU das systematische Gegenmodell ist zu Donald Trump. Und wir brauchen übrigens auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ein Instrument des Europarats ist und nicht der EU angehört. Aber alle EU-Staaten gehören auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an. Ist das Gegenmodell zur Regelverachtung basiert auf Verträgen, basiert auch auf unabhängigen Monitoring-Instrumenten, wie zum Beispiel Gerichten, die bereit sind, in der Lage sind, die Einhaltung der Regeln zu bewerten. Okay, es geht jetzt um internationale Menschenrechte und internationale Menschenrechte sind nicht nur europäische Menschenrechte. Deshalb sehr wichtig, wir brauchen mehr Europa, aber wir brauchen ein weniger eurozentrisches Europa. Ein Europa, das in der Lage ist, mit anderen Regionen zu kooperieren. Und dafür gibt es ein wunderbares Beispiel, dass das nicht nur möglich ist, sondern wirklich ist, nämlich ICC, International Criminal Court in Den Haag. 125 Staaten haben das Rom-Statut ratifiziert. Das sind fast zwei Drittel der Staaten Welt. Darunter sind aber nicht China, Russland, USA, auch nicht Indien übrigens, ja, auch nicht Israel übrigens, ja, sondern es sind Staaten aus Europa, Ich meine, Viktor Orban hat angekündigt, dass er das Rom-Statut jetzt irgendwie kündigen wird, aber okay, der ist ja als Quertreiber längst verschrien in Europa und es gibt immer mehr Entscheidungen ohne ihn über seinen Kopf hinweg. Also Europa, Lateinamerika, Afrika. Das sind sozusagen die großen Regionen, die den Internationalen Strafgerichtshof schützen und stützen in interregionaler Kooperation gegen die Politik sozusagen der totalen Regelverachtung. Der Internationale Strafgerichtshof hat ja jetzt einige spektakuläre Haftbefehle ausgestellt. Ob man die jemals vollstrecken kann, ist eine andere Frage. Und da arbeiten ja manche Leute dran, das unmöglich zu machen. Ja. Aber außerdem, der letzte Punkt ist, in einer Welt, in der es den Westen vielleicht gar nicht mehr gibt, ist es noch wichtiger als zuvor, dass Menschenrechte nicht mit der Rhetorik westlicher Werte verwechselt werden. Also die Rhetorik der westlichen Werte war immer schon ein bisschen arg simpel, ein bisschen falsch, also mehr falsch als richtig. Auch nicht völlig falsch, weil man, sagen wir mal, bestimmte kulturelle Imprägnierung natürlich schon zur Kenntnis nehmen muss. Aber es wird jetzt noch wichtiger, die Debatte interkulturell zu öffnen. Das ist mittlerweile zur Bedingung dafür geworden, dass die Menschenrechte überhaupt eine Zukunftschance haben. Als westliche Werte haben sie in einer postwestlichen Welt nämlich keine Zukunft mehr. Danke Ihnen für Ihre Geduld.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.